einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei der Podcast-Reihe Wissensreich Stories. Und mein heutiger Gast, ich begrüße dich recht herzlich, lieber Urs, mein heutiger Gast musste schon in der Vergangenheit Entscheidungen in Millisekunden treffen und Millionen von Menschen auf dem Sofa haben dann danach Minuten Zeit gehabt, diese Entscheidung dann auch Revue passieren lassen. Lieber Urs, du bist einer der, ja, ich würde mal sagen, bekanntesten FIFA-Schiedsrichter der Welt tatsächlich. Das darf man auch so sagen. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Du warst bei zwei Weltmeisterschaften dabei, bei zwei Europameisterschaften dabei, durftest auch 2006 das Champions League-Finale pfeifen. Da können wir auch drauf eingehen. Und natürlich, und das ist für mich ein ganz besonderes Highlight, weil da war ich mitten im Studium, 2006 warst du ja beim Sommermärchen an der Seite von Jürgen Klopp und ich glaube, Kerner war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
Genau so ist es, genau.
Genau, da hattet ihr im ZDF, hattet ihr dann das Studio gemanagt und das damit verbinde ich natürlich ganz besondere Erinnerungen. Deswegen schön, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute haben wir natürlich das Thema Entscheidungen. Ja?
Ja.
Wir sind aktuell ja gerade noch mitten in der Weltmeisterschaft, ja. Und ich stelle mal direkt eine provokante Frage vorweg. Und zwar vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor einer guten Woche, gab es ja einen Entscheid, eine rote Karte. Die amerikanische Nationalmannschaft, du erinnerst dich wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ja.
Ja.
Und auf einmal hat die Politik sich so ein bisschen eingemischt. Ich nenne jetzt mal keine Namen, ja? Der rote Recher, wenn man das so sagen darf. Wie siehst du das denn?
Ja, sehr, sehr kritisch natürlich. Und vor allem hat die FIFA hat mit diesem Entscheid, dass man diese rote Karte, dass man die im Prinzip auf Bewährung ausgesetzt hat, hat gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen. Also die FIFA war eigentlich immer die Organisation, die weltweit alle Nationalverbände immer wieder darauf hingewiesen hat, eine rote Karte ist automatisch eine Spielsperre und an dem wird nicht gerüttelt. Also das war für jeden Fußballer auf der ganzen Welt war das klar, wenn ich eine rote Karte habe, ein Spiel muss ich mindestens absitzen, ein Spiel bin ich gesperrt. Und das war gut so, weil eben wie gesagt, man konnte sich an etwas festhalten und das hat jetzt die FIFA mit diesem Entscheid, den sie gemacht haben, haben sie das absolut kaputt gemacht. Und ich habe gesagt, sie haben die Büchse der Pandora haben sie geöffnet und das heißt, es wird eine Lawine von Problemen wird auf sie zukommen, nicht nur auf die FIFA, auch auf die Landesverbände, auf die Regionalverbände, weil jeder Fußballer, der jetzt sich zu Unrecht vom Platz gestellt gefühlt hat, wird natürlich sagen, Moment, ich gehe da in Berufung, diese Spielsperre ist falsch, ich will, dass die aufgehoben wird, oder? Und das ist einfach, das ist wirklich fatal, was sie da gemacht haben, die FIFA.
Ja, du sagst jetzt gerade fatal, Lawine, das heißt eigentlich, dass das Vertrauen in den Sport hat schon einen ganz schönen Riss bekommen, oder?
Ja, auch in die Institution, oder? Ja. Natürlich, oder? Und vor allem, woher kommt dieser Entscheid? Oder? Und es kann ja nicht sein, dass ein US-Präsident oder irgendeiner aus der Politik sich da einmischt, dass sie sich einmischen, das hat man schon immer gehabt. Logisch wollen sie einmischen, oder? Aber bis jetzt gab es eine Schutzmauer oder gab eine, ja, im Prinzip eine klare ja, Schutzmauer, es gab Reglemente, es war klar, dass sie da keine Chancen haben und jetzt hat man gesehen, doch, auf einmal haben sie Chancen, oder? Und das befeuert natürlich andere, noch mehr Druck auszuüben, noch mehr da reinzugehen und nochmals eben, da hat die FIFA sich wirklich ein Eigentor geleistet, schöner geht es nicht mehr.
Ein schönes, schönes Eigentor. Übrigens herzlichen Glückwunsch nochmal zum Erreichen des Viertelfinales der Schweiz. Das will man an der Stelle auch nicht vergessen auszusprechen, nachdem wir ja kläglich versagt haben, sind wir mal ehrlich. Ne?
Aber ja, das ist schon so. Also, das ist schon so. Wir sind jetzt an drei Weltmeisterschaften sind wir besser klassiert gewesen als die Deutschen und das ist für ein kleines Land wie die Schweiz schon etwas Außergewöhnliches, oder? Ja. Und es tut mir auch weh für die Deutschen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt können die Deutschen können sich natürlich damit trösten, dass sie noch besser sind als die Italiener, oder? Also eben, aber auch das tröstet ja niemanden mal wirklich, nee, oder? Also,
zur Zeit nicht mehr, nein.
Nee, also von dem her, nee, also es ist tatsächlich an der Zeit, dass Deutschland wieder in die Rolle kommt, die, ja, die sie eigentlich früher gehabt haben, oder? Also meine, sie haben 4 Sterne, wir haben immer noch keinen Stern, also von dem her, aber nochmals, ja, aber man muss etwas machen.
Dafür habt ihr ein besseres Finanzwesen, ne? So. Und auch die Österreicher haben gehabt, den, glaube ich, hinten runterfallen lassen. Also das passt auch. Aber du sagst gerade, der deutsche Fußball, da muss was passieren. Entscheidungen müssen fallen. Und das ist ja auch dein Kernthema tatsächlich. Entscheidungen treffen, jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Unternehmertum. Und wir beide kennen uns jetzt hier auch schon, boah, ich würde sagen, stolze 10, 11 Jahre, würde ich mal behaupten, oder noch länger sogar. Und du hast einen Satz immer wieder gesagt und der hat mich sehr geprägt. Kein Entscheid ist auch ein Entscheid. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg vom Sport. Wir können nachher auch wieder zurückkommen. Aber gehen wir mal in das Unternehmertum. Was verbirgt sich hinter dem Satz, kein Entscheid ist auch ein Entscheid?
Ja, im Prinzip das für die Verantwortung. Also wir haben ja ganz, ganz viele Führungsleute in allen Ebenen, oder? Und die haben alle immer schöne Businesskarten. Da steht drauf, weiß nicht was, CEO, CFO und, oder? Oder Leiter, Führer, keine Ahnung, was da alles draufsteht. Schöne Titel, oder? Und was beinhaltet das ganz gern grundsätzlich. Also wenn ich in einer Führungsrolle bin, muss ich Entscheidungen treffen. Ich muss leiten, führen, oder? Und dieser Satz ist ja mal das eine, dass man eben, dass kein Entscheid eben auch ein Entscheid ist und dass man sich das mal bewusst ist. Oder es geht ja dann weiter, der Satz. Und wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, wir sind auch verantwortlich für das, was wir eben nicht tun. Und viele haben das Gefühl, wenn ich nichts tue, mache ich nichts Falsches. Doch, man macht ganz, ganz, ganz vieles falsch, wenn man nichts tut. Man geht nicht vorwärts, man ist blockiert. Die Entscheidungen werden von anderen dann vielleicht getroffen, vom Umfeld getroffen. Und es sind nicht mehr die eigenen Entscheidungen. Und für das ist man verantwortlich, oder? Und darum ist mir dieser Satz oder diese ganze Aussage eben auch so wichtig, oder? Und im Fußball ist es ja genau dasselbe. Wenn der Schiedsrichter nicht mehr Entscheidungen trifft, und das machen sie zum Teil auch nicht mehr, sie treffen keine Entscheidungen mehr und vor allem da, wo es notwendig wäre, nämlich im Strafraum, oder? Wo die ganz wichtigen Entscheidungen gefällt werden, treffen sie keine Entscheidungen mehr. Und was passiert dann? Dann muss der VAR eingreifen. Dann sagt der VAR, Moment, da war doch irgendetwas, oder? Und auf einmal kommt eine andere Stelle, kommt und übernimmt diese Rolle. Nur das Problem ist, diese andere Stelle, zum Beispiel der VAR, der hat gar nicht die gleichen Kapazitäten oder hat nicht die gleichen Fähigkeiten wie der Hauptschiedsrichter. Oder warum ist der Hauptschiedsrichter Hauptschiedsrichter? Er ist da oben, weil er in der Vergangenheit vieles gut gemacht hat, weil er viele wichtige Spiele geleitet hat, weil er mit dem Druck umgehen kann, weil er mit den Menschen umgehen kann und so weiter und so fort, oder? Und darum ist er da. Und warum ist der VAR? Weil er eben genau diese Fähigkeiten noch nicht hat. Und jetzt muss auf einmal der VAR diese Entscheidungen treffen. Nein, der Schiedsrichter muss diese Entscheidungen treffen. Verdammt nochmal, trifft diese Entscheidungen und sie treffen sie oft nicht, oder? Und dann kommen sie in Schwierigkeiten. Und das ist im Geschäftsleben genau dasselbe. In dem Moment, wo die Entscheidungen nicht mehr von der Führung getroffen werden, wird es links und rechts, dann macht es auf einmal irgendjemand anderer und dann hat es nicht mehr die gleiche Qualität. Oft hat es nicht mehr die gleiche Qualität.
Also der Schiedsrichter ist die Geschäftsführung sozusagen und der VAR die zweite Management-Ebene, die vielleicht ab und zu nochmal was dazwischen sagt.
Ja, oder noch weiter unten, keine Ahnung, was auch immer, oder? Ja, man muss das einfach so sehen.
Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück, auch falsche Entscheidungen zu treffen oder gar keine Entscheidung zu treffen, die fatale Auswirkungen hat. Jetzt, du hast, ich muss mal kurz gucken, 900 Profispiele circa oder noch mehr geleitet. Korrigiere mich, wenn die Zahl falsch ist. Aber die eigentliche Kernfrage ist, du musst ja innerhalb, du hast es gerade gesagt, gerade im Strafraum, innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen. Ja? Wie schwer ist das?
Eigentlich nicht schwer. Wenn du bereit bist für die Entscheidung, ist sie nicht schwer. Also das heißt, was heißt bereit sein für eine Entscheidung? Du musst du musst als Schiedsrichter musst du ein Spiel lesen können, du musst vorausschauen können. Ich sage immer wieder, ich mache das, den Vergleich mit Autofahren. Jeder, der beginnt Auto zu fahren und das erste Mal dann den Führerschein bekommen hat und das erste Mal alleine auf der Autobahn unterwegs ist, oder? Ja. Der wird mit 180, 200, 220 wird er schon Probleme haben, weil er kann noch nicht vorausschauen, er hat noch nicht diese Erfahrung. Das heißt, er wird in Situationen kommen, die für ihn kritisch sein können. Auf einmal kommt ein Lieferwagen auf die linke Spur, keine Ahnung was, einer bremst oder was auch immer, er wird noch rechts überholt oder was auch immer. Und er wird mit diesen Situationen wieder Schwierigkeiten haben, weil er nicht die Erfahrung hat, oder? Wenn er aber von mir aus 2-3 Jahre Erfahrung hat auf der Autobahn, dann wird er mit 220 locker, wird er das Ganze analysieren, wird sagen, oh, da vorne ist ein Lastwagen, da ist ein Lieferwagen noch hinten dran, der wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwann ausschwenken, oder? Mhm. Also, und ich komme da mit 200, 220, also was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich habe so ein gutes Auto, dass ich noch mehr Gas geben kann, also ich gebe so richtig Gas, dass ich da vorbeikomme. Ja, kann man, oder? Man weiß selber, was man macht. Gebe ich jetzt mehr Gas oder sage ich, nee, ich gehe jetzt schon mal etwas vom Gas runter, gehe auf Bremsbereitschaft, keine Ahnung, es wird passieren. Und es wird passieren, oder? Und das meine ich. Und du hast vorausgeschaut und es ist eigentlich locker für dich. Kein Problem. Du wirst nicht in Stress kommen, du kannst dich vielleicht ärgern ab diesem weißen Lieferwagen, weil er kommt eigentlich immer raus. Also von dem her, du kannst dich ärgern, musst dich aber nicht ärgern, weil es ist ja so. Und im Fußball ist es genau dasselbe. Also du musst sehen, was passiert. Und wenn du bereit bist für die Entscheidung, dann ist sie einfach. Nochmals, ich kann oft schon vorher sagen, der lässt sich jetzt fallen. Es gibt ein Foulspiel, es gibt einen Elfmeter oder es gibt ein Tor. Das sage ich oft schon weit voraus. Dann sagt meine Frau, wie konntest du sehen, dass das ein Tor gibt? Sag ich, das war klar. Schau mal die Ausgangslage an, so wie das aufgestellt ist. Das kann nur ein Tor geben, oder? Oder Elfmeter, oder? Und das war wirklich so oder Schwalbe, ich war mal an der Weltmeisterschaft 2014, ich weiß nicht, dann war ich ja mit ZDF, habe da war ich am Funk, also in Rio de Janeiro. Bellaretti war irgendwo in Sao Paulo und hat ein Spiel kommentiert, oder? Und zwar das Spiel war, was war das mal? Ich muss gerade überlegen, das war das Spiel Holland gegen, jetzt weiß ich nicht mehr gegen wer. Das spielte keine Rolle, gegen auf jeden Fall ein portugiesischer Schiedsrichter. Und Robben geht in den Strafraum rein, so von rechts geht er rein und ich sage so, also nicht zu Bellaretti, so zu mir selber, ich bin auf dem Bildschirm gewesen, Oliver Kahn und Oliver Welke waren auf dem Sofa und haben das auf dem großen Bildschirm geschaut, also etwas weiter weg von mir, und war für mich so allein und habe gesagt, der lässt sich fallen, jetzt lässt er sich fallen, Achtung, der lässt sich jetzt gleich fallen, oder? Dann ist der Robben so rein, hat einen Move gemacht, oder? Der Verteidiger macht auch einen Move und dann hat er sich fallen lassen. Er sagt, verdammt nochmal, Schwalbe, nie und nimmer Elfmeter, oder? Und der Schiedsrichter hat dann Elfmeter. Gesagt, nein, wie kann man da auf diesen Elfmeter reinfallen, oder? Und auf jeden Fall habe ich dann das auch Bellaretti dann gesagt, so nach dem Motto, das war eine Schwalbe, war ganz sicher nichts und so. Und dann kam Oliver Kahn nach dem Spiel, kam und sagte, wie konntest du schon vorher sehen, dass der sich fallen lässt? Ich habe gesagt, das war so klar, so wie er reingeht und der Move und so, die ganze Körperhaltung und alles, das war so klar. Und dann ist der Entscheid auf einmal ein einfacher, oder? Und warum war der Schiedsrichter nicht bereit für diesen Entscheid? Weil er verletzt war. Er war verletzt in diesem Spiel, er hat eine falsche Position gehabt, er war gar nicht in der Fähigkeit, da hinzugehen, wo er hingehen hätte müssen, um das der Schiedsrichter dazumals. Oder? Und das war das Problem des Schiedsrichters dazumals. Und heute ist das Problem der Schiedsrichter, dass sie schon mal gar nicht mehr dahin gehen, weil sie sagen, ich habe ja den VAR. Oder? Sie gehen gar nicht mehr in diese Position rein, sie sind gar nicht mehr bereit für diese Entscheidung. Und das meine ich eben, das ist das Entscheidende. Und das ist eben auch in der Wirtschaft so. Wirtschaftsführer, die haben vorauszuschauen, die haben vorauszudenken, die haben bereit zu sein für diese Entscheidungen. Und wenn sie dann kommen, ist es auf einmal einfach.
Ja, du hast ja gerade vorher gesagt, das Spiel lesen, das heißt eigentlich ein guter Unternehmer, ein guter Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, sollte auch lernen, die Wirtschaft, sage ich mal, oder die Auftragslage zu lesen. Weil dann kannst du ja vorhersehen, was kommt. Okay, du musst es nicht innerhalb von Millisekunden entscheiden, aber du hast ein bisschen Vorlauf, aber irgendwann wird der Entscheid fallen und dann musst du eben entweder A oder B sagen.
Das ist eben nochmals auch da, entweder gehst du auf
Das
die
ist.
Bremse oder du gibst Vollgas. Oder was machst du jetzt? Oder
Ja.
aber nichts zu tun wäre das Dümmste.
Genau, das ist nämlich ein guter Punkt, da wollte ich vorher schon mal einhaken, nichts zu tun. Jetzt gibt es ja in Deutschland ja auch sehr viele Fördermöglichkeiten, Zuschüsse etc. Das ist ja dann eigentlich fahrlässig, solche Sachen nicht zu betrachten, als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer zu sagen, nee, unserem Unternehmen geht so gut, wir müssen gar nicht auf staatliche Förderung zugreifen, also Zuschüsse im Sinne von geschenktem Geld, um dein Unternehmen weiter voranzutreiben, ja, sehe ich jetzt als eigentlich sehr, sehr fahrlässig an, wenn man das als wirtschaftlich Verantwortlicher nicht in Betracht zieht. Man muss es nicht unbedingt nutzen, aber man muss auf jeden Fall in Betracht ziehen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe es genau wie du. Also im Prinzip ist es ja etwas, oder das eine ist ja, wir möchten das Geld nicht nehmen, so nach dem Motto vom sozialen Standpunkt her, das Geld, weiß nicht was, könnte, ja, wir brauchen jetzt das nicht unbedingt. Doch, im Prinzip ist es ja eine Hilfe in die Zukunft. Also im Prinzip, man muss es ja immer in eine Investition in die Zukunft sehen, oder? Und wenn man das eben nicht nimmt, wenn man das nicht dann umsetzt, ja, dann fehlt dann vielleicht irgendetwas, oder? Das ist so ungefähr in der Schiedsrichterei, wenn ich
Oder man
jetzt
muss mit dem
sage,
Entscheid leben. Na, so. Oder man muss halt mit der Entscheidung leben, dass man es halt nicht gemacht hat.
ja, natürlich muss man damit leben, oder? Also das ist ja eben, ich versuche das immer dann umzusetzen, jetzt in den Fußball oder weiß nicht, in die Schiedsrichterei, oder? Also ich würde jetzt vom DFB, würde ich jetzt Fördergelder kriegen, um die Schiedsrichter besser zu machen, oder? Die nehme ich jetzt nicht an, oder? So nach dem Motto, nee, ich brauche jetzt die Schiedsrichter nicht besser zu machen, die sind doch gut genug, oder? Ja, dann ist es ja möglich, dass sie momentan gut genug sind, aber vielleicht in der Zukunft nicht mehr, oder? Oder dass wir links oder rechts überholt werden. Auf einmal sind die Schweizer Schiedsrichter besser als die Deutschen. Auf einmal sind die Schiedsrichter aus Polen, aus Rumänien, aus
Wer weiß.
Bulgarien, sind auf einmal besser als die deutschen Schiedsrichter, weil sie eben Gelder einsetzen für Förderung und so weiter. Nee, man soll das schon einsetzen. Man soll immer wieder an sich arbeiten und vorankommen. Also das
Ja.
sehe ich auch so, ja.
Ja. Zwei ergänzende Fragen zum Thema Millisekundenentscheidung. Gab es eine Situation, wo du genau wusstest, egal welche Entscheidung ich jetzt treffen muss, es kann nur schiefgehen?
Ja, das gibt's natürlich. Natürlich, ja. Das war unter anderem das Spiel, wo ich dann am meisten in den Schlagzeilen war. Obwohl das der Entscheid richtig war, war ich trotzdem 4 Tage auf der Titelseite der Sun. Und ich sage immer wieder,
Die Engländer, ne?
Beckham hat es nur 3 Tage geschafft, auf die Titelseite der Sun zu kommen. Ich war 4 Tage auf der Titelseite. Also ja, also von dem her, da sieht man mal, wie emotional eben auch solche Entscheidungen sind. Nee, ich habe da ein Tor annulliert in der 90. Spielminute. Beim Spielstand von 1:1 wäre das Tor gewesen zum 2:1 der Engländer
Ja.
an der Europameisterschaft 2004, Portugal-England. Und die Engländer sind dann nachher nach Elfmeterschießen und so weiter, nach Verlängerung Elfmeterschießen sind sie ausgeschieden. Und da war ich der Sündenbock, oder? Und nochmals, eben nochmals, ich bin der Sündenbock gewesen 4 Tage lang. Mindestens, es ging ja dann noch länger und so weiter, mit diesem Entscheid. Nochmals, der notabene richtig war. Hätte ich ihn nicht getroffen, wären die Engländer zwar weitergekommen, da wäre aber die Kritik von den Portugiesen gekommen. Also ich konnte
Natürlich.
eigentlich machen, was
Ja.
ich wollte in dieser Situation.
Ja.
Dann bist du eher irgendwo in der Kritik, oder?
Ja, das war doch das mit der großen Flagge dann irgendwann auch, ne?
Ja, genau, da
Mit
haben sie so eine Flagge 80 auf 90 Meter, haben sie da versucht auf mein Haus zu legen, so nach dem Motto, genau, also eben im Zweiten Weltkrieg wurden ja Ziele markiert, damit die Bomber ihre
Richtig.
Ziele fanden. Also das war dann so, die Engländer sind ja da sehr kreativ in solchen Sachen.
Ja, vor allem die Sun auch, ne? Die sind da
Ja,
irgendwie
ja,
ganz gut
ja, ja.
dabei. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu 4 Tagen Titelseite Sun.
Ja,
Das muss man
danke.
erstmal,
Ja.
hoch anerkennen, das muss man erstmal hinbekommen. Aber damals wäre dann tatsächlich der VR wäre natürlich hilfreich gewesen, weil er wäre
Nee,
das Sachwert.
der wäre nicht hilfreich
Nee,
gewesen.
okay.
Nee, nee. Und warum wäre er hilfreich gewesen? Ich habe ja den richtigen Entscheid getroffen.
Ja, aber das wäre dann wahrscheinlich dann
Nee,
an dem Abend nochmal.
dann hätte ich eben keinen Entscheid getroffen. Das wäre eben
Ah,
wahrscheinlich
ja, okay, du
das
hast recht.
Dings gewesen, oder? Und der VAR hätte es vielleicht auch gar nicht gesehen. Weil das Problem ist,
Stimmt.
es war eine tricky Situation.
Ja.
Und, oder? Und ich habe sie ja eigentlich auch nicht gesehen, oder?
Ja.
Ich habe ja aus dem Bauch herausgepfiffen. Ich habe einfach gesagt, es stimmt nicht, oder? Und das ist auch so ein Learning, was ich mitgeben
Bauchgefühl.
möchte. Ja, denn auch den Führungsleuten, dass wenn sie schon Erfahrung haben, oder nochmals, wenn du keine Erfahrung hast, dann musst du nicht aufs Bauchgefühl hören im Prinzip. Aber wenn du Erfahrung hast, dann verdammt nochmal, hör auf dein Bauchgefühl. Dann nimm das als wichtiges Element mit, weil der Bauch sagt oft, gerade in schwierigen Situationen, wo so zwei, drei Sachen miteinander ineinander hineinspielen, sagt er oft das Richtige. Man hat es vielleicht gar noch nicht richtig wahrgenommen, was es ist, aber das Gefühl, im Prinzip die Erfahrung, das weiß, es stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Du kannst es nicht festmachen, was nicht stimmt, aber irgendwas stimmt nicht. Das kann irgendwo irgendwas sein, irgendwo in einem, beim Autofahren zum Beispiel, irgend in einem Spiegel hat irgendwas reflektiert. Du weißt aber nicht, was war's. Es war irgendwie falsch.
Aber
Aber
irgendwas war, was die ganze Sache unsicher macht, ja.
es kann sein, dass es ein Ball war, es kann sein, dass es ein Kind war, das jetzt dann gleich auf die Straße rennt oder keine Ahnung was. Und an und für sich, dein Unterbewusstsein hat es schon lange gesehen. Achtung, Achtung, Gefahr, Achtung. Und wenn das Zeichen kommt, dann musst du in der Regel auf Bremsbereitschaft, dann musst du langsamer werden. Da musst du sagen, Achtung, da ist irgendwas falsch. Und das hast du nochmals in der Wirtschaft, es hat so viele gute Wirtschaftsleute, die auf ihr Gefühl auch hören und die haben meistens auch Erfolg. Also das musste ich auch lernen als Schiedsrichter. Höre auf deine Intuition, höre auf dein Gefühl.
Ja, also Thema Bauchgefühl, Thema Erfahrung ist natürlich auch extrem wichtig oder auf Menschen auch zu hören, die Erfahrung haben, zumindest das mit einbeziehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gewöhnt man sich eigentlich dran, Entscheidungen zu treffen und auch mit den Folgen, sage ich jetzt mal, dann auch zu leben, ob sie positiv oder negativ sind?
Natürlich, das ist ein Teil nochmals, das ist ein Teil von deinem Job. Du bist Schiedsrichter, du musst Entscheidungen treffen, richten, du musst Entscheidungen treffen, ja oder nein. Und das ist auch eben nochmals im Geschäftsleben genau dasselbe. Wenn du in der Führung bist, musst du Entscheidungen treffen, ja oder nein. Was machen wir jetzt? Gehen wir oder gehen wir nicht? Gehen wir links oder gehen wir rechts, oder? Aber wir bleiben nicht einfach stehen vor der Weggabelung, ja oder nein. Oder? Und dann geht man, sagt man, wir gehen rechts, oder? Ja, und vielleicht merkt man nach ein paar Kilometern oder ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten, je nachdem auch, es ist der falsche Weg gewesen. Und auch dann hinstehen und sagen, es war falsch. Aus der damaligen Perspektive war es für mich der richtige Weg. Wenn ich es jetzt anschaue, ist es der falsche Weg. Wir gehen jetzt zurück und gehen den linken Weg. Wir machen jetzt den anderen Weg, oder? Und wenn du da offen und transparent arbeitest und ehrlich bist, dann folgen dir die Leute auch. Viele Führungsleute haben Angst, an Persönlichkeit zu verlieren, an Einfluss zu verlieren, an Souveränität zu verlieren, wenn sie Fehler zugeben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du hinstehst und sagst, ich, nicht irgendjemand hat einen Fehler gemacht, nicht die Welt ist schuld und die Bundesregierung ist schuld und keine Ahnung, wer alles schuld ist. Nein. Ich habe damals entschieden, wir gehen rechts und der Weg war falsch. Punkt. Fertig, Schluss. Und jetzt nehmen wir den anderen Weg, oder?
Genau, da muss man
Folgt
ein
ihr
bisschen
mir
Mut
und
auch beweisen, ne,
folgt
als
ihr mir
Unternehmer.
und dann sagt die Mitarbeiter sagen, natürlich folgen wir dir, weil du ehrlich, weil du transparent bist, weil wir dir vertrauen, oder? Punkt.
So prozentual, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, aber prozentual, was denkst du? Wie viel Prozent sind Bauchgefühl? Wie viel Prozent sind Erfahrung?
Das ist schwierig zu sagen, also das ist schwierig zu fragen. Also eben Erfahrung und Bauchgefühl haben natürlich sehr viel miteinander zu tun, oder? Also im Prinzip, du kriegst all diese Bilder oder all diese Situationen, die kriegst du natürlich nur mit Erfahrung mit, indem dass du halt hunderte, tausende von Spielen zum Teil auch schaust. Du musst sie ja nicht mal selber pfeifen. Du musst sie schauen, oder? Oder in der Wirtschaft eben, du musst bereit sein, du musst das aufnehmen und irgendwann ist das so eigentlich so eine Einheit, also Erfahrung und Bauchgefühl, dass das quasi wie als Einheit dann irgendwo daherkommt, oder? Und ja. Am Schluss, also ich würde sagen, am Schluss meiner Karriere waren das, waren das eben die entscheidenden Pluspunkte, die ich hatte, dass ich eben mit dieser ganzen Erfahrung, dass es eben dann so einfach war. Eben nochmals, es war einfach. Es war nicht mehr schwierig, oder? Und andere tun sich da unglaublich schwer mit solchen Entscheidungen. Ja, oder? Wo ich sage, ist das so klar?
Ja, hast du recht, ja.
Oder? So, das ist doch der klare Elfmeter. Das ist doch klares Handspiel, oder? Mhm. Das ist nie und nimmer ein Handspiel. Oder? Das ist eben nochmals, es war so klar, es war so einfach. Eben nochmal, wie erklärst du jemanden, ich denke immer wieder so ein Klaviervirtuose, wie erklärt er irgendeinem Anfänger, dass Klavierspielen einfach ist? Ja, nee, scheiße.
Ist klar, der hat mich noch nicht spielen hören.
Ja, wenn ich da vor den Tasten sitze, denke ich, nein. Oder, und dann siehst du den, oder? Und für ihn ist das einfach, das ist alles so einfach, oder? Ja, weil er
absolut. Absolut. Zum Thema Führung, Unternehmertum bzw. Führung und Team kommen wir gleich noch. Da habe ich noch ein, zwei Fragen dazu. Was glaubst du bei den heutigen Unternehmerinnen und Unternehmern, auch Thema Startups, scheitern die Personen eher an den Fehlentscheidungen oder an den, ich sage jetzt mal, Nichtentscheidungen? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil du hast ja vorher gesagt, eine Entscheidung, die man nicht trifft, ist auch eine Entscheidung. Aber was glaubst du so, was ist da deine Meinung dazu?
Man kann natürlich bei beidem scheitern, mal ganz grundsätzlich, oder? Aber eben, ich glaube, es ist immer schöner zu scheitern, wenn man etwas gemacht hat, als zu scheitern, wenn man nichts gemacht hat. Oder? Also, ich habe wenigstens versucht. Ich habe wenigstens versucht, ein Tor zu erzielen, oder? Verstehst du? Also gerade wenn wir gehen jetzt in ein Spiel rein, oder in ein, von mir aus sind das, wir können ja in das WM-Finale, oder? Also wenn ich nur im Prinzip sage, okay, wir machen nichts, wir versuchen nur zu verteidigen, oder? Und wir verlieren dann 1-0, ohne dass ich versucht habe, überhaupt ein Tor zu erzielen, ist doch das irgendwie, also es wäre eigentlich schöner, auch wenn ich verliere, aber wir haben es wenigstens versucht. Wir haben wenigstens alles versucht, oder? Und ich glaube gerade so Startups und so weiter, die haben ja oft diese Leichtigkeit, diese Unbekümmertheit im Prinzip, oder? Und wenn sie die verlieren, dann ist es nicht gut. Also eigentlich finde ich das immer so toll. Wir gehen ja so rein, ja, wir versuchen es nach vorwärts, oder? Und das ist ja das Schöne. Und und glaube jeder, also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist Business Angel, der hat, glaube ich, über 200 Firmen ist er beteiligt, oder? Ja, der weiß auch, dass von diesen 200 Firmen nicht jede dieser Firmen wird durchstarten. Es werden wahrscheinlich
nicht jedes Unternehmen ein Unicorn sozusagen.
Also genau, oder? Ja. Ich glaube, wenn er sagt, 10% oder haben Erfolg, dann ist er wahrscheinlich schon zufrieden, oder? Aber die haben es alle versucht, oder?
Ja, genau.
Ja.
Oder? Einfach auch mal Mut beweisen.
Natürlich, ja. Man braucht Mut, oder? Und in all meinen großen Entscheidungen, die ich hatte in meinem Leben, auf dem Fußballplatz brauchte ich zum Teil, ja, ich brauchte Mut. Nee, ich brauchte eigentlich keinen Mut. Es war für mich einfach so klar. Aber ich bin, wie soll ich das sagen? Ich habe es einfach gemacht.
Mhm. Genau, also, einfach mal machen. Es gibt auch so einen schönen Satz, der heißt, lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert. Und ich glaube, das ist gerade für das Thema Unternehmertum, egal an welcher Position du gerade stehst, ist das ganz, ganz wichtig.
Manchmal musst du ein Risiko eingehen. Du musst manchmal ein Risiko eingehen. Das gehört auch dazu. Oder? Ja. Und darum gibt es ja die dann erfolgreich sein, weil die eben dann das Risiko gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, wir machen noch diesen Schritt und wir gehen nochmals nach vorwärts. Und ja. Also ja, meiner Meinung nach lohnt es sich, oder? Und nochmals, und wenn es halt nicht gut gegangen ist, dann hat man etwas daraus gelernt. Oder auch dieser Spruch von Nelson Mandela, oder? I never lose, either I win or I learn. Oder ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lerne. Und das ist halt auch für einen Unternehmer. Bis am Schluss ist das so, oder? Es ist immer wieder dasselbe. Man hat mal wieder eine Niederlage, aber diese Niederlage eben nochmals, das ist keine Niederlage. Es ist eigentlich etwas, was man wieder lernt. Es ist ein Learning. Genau, das auch so annehmen. Ja, okay.
Also Fakt ist, man wird abends nicht dumm ins Bett gehen, egal was passiert. So,
so ist es.
Sehr gut. Nochmal zum Thema Führung, Team, Vertrauen, Transparenz zurückzukommen. Du hast ja gerade gesagt, wenn man klare Kommunikation hat und klare Entscheidungen trifft, dann folgt einem auch das Team. Wolfgang Grupp hatte auch mal, ich glaube in seinem Vortrag immer gesagt, von wegen, wenn er nachts um drei geweckt wird, dann werden erst grüne T-Shirts produziert, am nächsten Tag werden rote T-Shirts, aber Hauptsache die Entscheidung wird getroffen, ja? Und die Leute haben das Vertrauen. Wie ist das denn auf dem Fußballplatz? Du bist ja auch eine Autoritätsperson gewesen als Schiedsrichter. Das heißt, die beiden Teams müssen ja auch darauf vertrauen, dass du das Spiel im Griff hast. Ja, wie geht man denn damit um?
Ja, auch das ist natürlich wieder deine Aufgabe, und das ist tatsächlich so. Die schauen sehr, sehr schnell und sehr genau. Hast du die Kompetenz? Also siehst du, was da passiert? Also hast du die Fähigkeiten, ein Spiel zu leiten, die Menschen zu leiten? Also erstens mal fachlich, aber auch menschlich. Und das schauen die sehr, sehr genau. Also ich sage immer wieder, die ersten 10, 15 Minuten jeder Halbzeit gehören dem Schiedsrichter. Da musst du dich einbringen, da musst du ein Spiel in die Hand nehmen, oder? Und die werden schauen beim ersten Kontakt, wie laut ist der Pfiff, wie reagiert der, oder? Und ich sage immer wieder, das ist auch so ein Fehler, der heute gemacht wird. Die Foulspiele werden ungefähr alle gleich gepfiffen, oder? Es gibt keine Abstufung mehr, oder? Und das muss eben schon sein, oder? Das ist bei uns, bei Menschen in der Führung, ist die Lautstärke zum Beispiel, oder? Ist es
das Auftreten, das Selbstbewusstsein.
Auftreten, also, oder wo bin ich, oder? Also nochmals, ein Foulspiel, Kommunikation beginnt ja eigentlich eben mit dem Pfiff. Der Pfiff ist ein Kommunikationsmittel. Also das heißt, du hast ein Foulspiel, da gibt es ein Foulspiel, der ist bei Stufe 1. 0 ist kein Foulspiel. Stufe 1 ist ein ganz leichtes Foulspiel, ohne nichts, oder? Und dann gibt es aber Stufen bis 10. 10 wäre gelb, oder? Jetzt hast du ein Foulspiel am Anfang eines Spiels, das ist auf 8 oder auf 9. Also schon sehr knapp vor gelb. Also was heißt, wie muss dann der Pfiff sein? Der muss lang und laut sein, oder? Dass jeder weiß,
nach dem Motto, noch so ein Ding, dann gibt es Ärger.
Genau, knapp vor gelb, oder?
Ja,
und dann weiß doch der gefaulte Spieler, der hat das gesehen, das war ein Foul knapp vor gelb, also der fühlt sich geschützt. Und der das Foul gemacht hat, weiß, der hat es auch gesehen, also ich bin jetzt knapp vor gelb, oder? Also nur schon mit dem Pfiff hast du eigentlich schon relativ viel klar gemacht. Und jetzt kommt noch die Gestik vielleicht dazu, ein Blick dazu und sagt, hey, oder pass auf, oder? Oder es kommt dann halt noch eine Ermahnung dazu, das wäre dann der nächste Schritt, dass du halt dann einfach sagst, hey, du weißt, du bist knapp vor gelb, noch so ein Foulspiel und du hast gelb. Also das lasse ich nicht durchlaufen. Und dann merken die Spieler, A, der hat es gesehen, B, der hat es richtig eingeschätzt, und C, der hat richtig kommuniziert, oder? Und dann fühlen sich alle aufgehoben und geschützt. Und genau das ist Führung.
Ich finde das spannend, dass du das so sagst, weil uns oder ich jetzt persönlich, wenn ich mich betrachte als Zuhörer, als Zuschauer bei einem Fußballspiel, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, achtet mal auf die Intensität des Pfiffs und die Länge des Pfiffs das nächste Mal, ob das zwischen 1 und 10 ist. Aber tatsächlich, jetzt gerade bei dem Spiel England gegen Argentinien in der WM jetzt hier aktuell, bin ich der Meinung, dass der Schiedsrichter am Anfang, da waren so ein paar Situationen, da dachte ich mir, okay, da wird es jetzt kritisch, weil die Argentinier sehr hart reingegangen sind, dass er das Spiel, weil das war ja in den ersten 15 Minuten, weil du das jetzt ja gerade sagst, die 10, 15 Minuten gehören dem Schiedsrichter, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt mit dem Wissen, was du mir gerade gesagt hast, er verliert die Zügel. Ja,
Ja,
also
das war an der ganzen Weltmeisterschaft etwas so, dass man einfach viel zu viel laufen ließ, dass man im Prinzip genau das nicht gemacht hat. Und ja, im Prinzip an dieser Weltmeisterschaft, die Mannschaften, die vor allem gegen Argentinien gespielt haben, die haben eigentlich das mehr oder weniger dann irgendwie angenommen. Sie haben nicht reagiert. Die Schweiz hat nicht reagiert, die waren sehr ruhig. Die Ägypter waren sehr ruhig, oder? Und auch jetzt die Engländer sind eigentlich ruhig geblieben. Und das ist nicht unbedingt der Verdienst gewesen des Schiedsrichters, in all diesen Spielen nicht. Es ist eher der Verdienst der Mannschaften gewesen, wie sie eingestellt sind. Und dann, Gott sei Dank, bei diesem Spiel Argentinien-England, jetzt bei diesem Halbfinalspiel, Gott sei Dank haben sie dann irgendwann mal begonnen, Fußball zu spielen. Und
Ja, in der zweiten
dann,
Halbzeit.
genau, oder? Und dann kann man auch sagen, es war, schlussendlich war es in Ordnung. Es war im Hinten heraus war es ein, es war die Schiedsrichterleistung auch in Ordnung. Es war
Absolut, kann
keine
ich sagen,
Diskussion. Also von dem her, aber
ja.
das war nicht in allen Spielen so, oder? Und das ist eben auch etwas, dass der Schiedsrichter in diesen, an dieser Weltmeisterschaft oft eben sich selber zu wenig reingebracht hat mit Leitungen und Führung. Also wenn du das
Ja.
machst in der Bundesliga, ich kann es dir eins sagen, in der Bundesliga wirst du mit dieser Art Spiele zu leiten, wie die Schiedsrichter an der Weltmeisterschaft das gemacht haben, werden sie Schiffbruch erleiden. Das
Das
geht.
sind die Konsequenzen der Entscheidungen, ganz simpel, ne? Darauf auf die Wirtschaft zurück übertragen. Kleine Anekdote an der Stelle. Du sagst, die ersten 10 bis 15 Minuten gehören dem Schiedsrichter und du musst das Spiel relativ schnell, oder der Schiedsrichterin, du musst das Spiel relativ schnell in den Griff kriegen. Das Thema der Ausstrahlung, der Körpersprache, der Autorität beginnt ja eigentlich schon, solange die Mannschaften noch und das Schiedsrichterteam in den Katakomben stehen, kurz bevor man den Platz betritt, ja. Ich schmeiß jetzt einfach mal den Namen Oliver Kahn rein, dann weißt du genau, was ich meine, gehe ich mal davon aus.
Ja, natürlich. Ja. Also wahrscheinlich ist es das Halbfinalspiel Deutschland gegen Südkorea, nehme ich an, dass du da ansprichst. Ja, genau. Oder also wo er mir natürlich da sehr, sehr tief in die Augen geschaut hat vor dem Spiel, weil halt im Viertelfinal und im Achtelfinal wurden sehr komische Entscheidungen getroffen zugunsten der Koreaner. Und die Deutschen haben natürlich da auch Befürchtungen gehabt, dass auch im Halbfinal, dass das Ganze so weitergeht, dass sie benachteiligt werden, vielleicht
Ja.
im Halbfinalspiel. Und da wollte er schon von mir quasi schon vor dem Spiel, wollte er sehen, bin ich bereit, bin ich fähig, bin ich fair genug, dieses Spiel so zu leiten, oder? Und ja, da musstest du diesen tiefen Blick von Oliver Kahn, den musstest du auch aushalten und im Prinzip zurückgeben, indem, dass ich natürlich innerlich gesagt habe, ja, ich bin stark genug, ich bin fair genug, so quasi, du brauchst keine Angst zu haben, dass da heute irgendwas schief läuft. Und das ist auch halt natürlich diese Ausstrahlung, dieser innere, wie soll ich das sagen, diese innere Kraft, die du haben musst in solchen Situationen, oder? Und die muss wirklich von innen, die kommt von innen, die kannst du nicht lernen, oder? Wir
Ja.
sind in der Regel keine Schauspieler, sondern das muss von innen kommen, diese Überzeugung, diese Kraft, oder? Und das ist eben auch etwas, was Führungsleute daran arbeiten müssen, dass sie eben in diese Kraft kommen, oder? Dass die ganz großen, schwierigen Aufgaben, die kommen meistens erst später, die kommen nicht schon am Anfang, die kommen erst
Ja.
später, aber dass sie da bereit sind, dass sie an sich arbeiten, dass diese Ausstrahlung dann auch mal rüberkommt, ja, das ist wichtig.
Absolut, absolut. Mit Blick auf die Uhr, also ganz kurz, ich erinnere mich auf, er glaube ich, er hat einfach nur noch gegrunzt nach dem Motto, alles klar, er ist zufrieden und jetzt können wir anfangen, Fußball zu spielen. Ne, so war
Nee,
das,
ich,
glaube
ja, ungefähr so, nee, ich habe gegrunzt, hat er nicht, also um Gottes Willen.
ich.
Nee, ich habe dann nur so quasi, ja, ich habe dann, als wir uns dann wirklich so tief in die Augen geschaut hatten und beide haben so quasi mitgeteilt, was sie dem anderen sagen wollten, ohne dass man miteinander reden muss. Das können ja die Männer anscheinend. Die müssen ja nicht reden. Die können sich anschauen und man weiß eigentlich klar, was ist. Habe ich dann gesagt, guten Abend, Herr Kahn, oder? Und er hat dann auf seine Art geantwortet,
Ja, das meine ich damit, genau.
Genau.
Ja, in der Tat, bei uns dauern Telefonate auch 10 Sekunden. Wenn ich da meine Frau denke, die sagt immer, was redet ihr in 10 Sekunden? Das ist bei uns nicht mal die Einleitung. Ich so, ja, da haben wir ein ganzes Gespräch durchgeführt. Lieber Urs, mit Blick auf die Uhr, wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken, sonst kriege ich wieder Ärger von meinem Team. Ich habe ja
Ja.
genau zwei Fragen tatsächlich. Du hast gerade auch den Begriff Fairness angesprochen. Deswegen vielen Dank für die perfekte Vorlage. Was bedeutet für dich Fairness als Schiedsrichter, als Mensch und als Unternehmer, weil ich weiß, du hattest ja auch eine Unternehmensberatung seinerzeit.
Ja, ich hatte auch Haushaltgeräte und Küchengeschäft 23 Jahre lang und so weiter. Ja, im Prinzip einfach immer wieder, was heißt Fairness? Fairness heißt immer das Denken vom anderen her oder was schade ich meinem Gegenüber mit meinem Handeln, mit meinem Tun, oder? Und einfach immer wieder in solchen Situationen sich einfach in die Lage des anderen versetzen. Was passiert bei ihm, oder? Und wenn man das nur schon mal in seine Überlegungen reinbringt, dann hat man Entscheidungen, die oft dann für den anderen eben auch irgendwo passen. Die Asiaten haben ja das Gesicht wahren, oder? Das ist ja für sie ganz wichtig, dass man im anderen, dass man das Gesicht wahren kann, oder? Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der andere das Gesicht wahren kann. Also für mich war es immer, dass ich ehrlich, dass ich einfach das, was ich erzähle, dass ich nicht nur auf die Fahne schreibe, Fairplay, oder? Sondern dass ich das auch lebe. Also dass einfach die Menschen, ich sage immer wieder, wenn auf einer, wenn draufsteht, also einer hat mir das mal so gesagt, so als Kompliment, hat gesagt, weißt du, da wo Urs Meier draufsteht, da ist auch 100% Urs Meier drin. Und genau so muss es sein, oder? Und dann wissen die Leute, dass sie gut aufgehoben sind, oder? Und dass sie dir vertrauen können. Und ich glaube, eben hat er auch immer mit Vertrauen zu tun, oder?
Ja, wenn du mal so zurückblickst, was würdest du dem 25-jährigen Urs heute als Rat mitgeben? Mach 18 draus, ist mir egal.
Nee, spielt keine Rolle. Spielt eigentlich keine Rolle, oder? Also, nee, ich habe in meinem Leben immer, wie soll ich sagen, nein. Ich hatte auch mal die Frage gekriegt von einem Journalisten, welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen? Und ich habe gesagt, keinen. Ich würde nichts anderes machen, weil genau die Fehler haben das gemacht mit mir, den ich heute bin, oder? Und nein, man kann sagen, ja, man muss vielleicht dem einen nicht mehr vertrauen. Ja, nein, ja, ich habe dem damals vielleicht zu viel vertraut und ich bin enttäuscht worden. Ja, aber das hat mir wieder geholfen in einer anderen Situation, oder?
Absolut.
Durch das nicht irgendwie sich vom Weg abbringen lassen, oder? Wenn man Vertrauen heißt auch trauen, jemandem trauen können, oder? Und dann, ja, und ich will das nicht ändern. Nein, ich würde sagen, ich würde dem 25-jährigen Urs sagen, mach es genau so. Mach deine Fehler, geh deinen Weg, hol deine Niederlagen, hol aber auch deine Siege und genieße das Leben. Und genauso, ja. Und vor allem aber versuche, deine Freiheiten zu bewahren, oder? Und deine Freiheit ist das Wichtigste. Und das habe ich immer gemacht in meinem Leben. Ich habe immer, dass ich selber entscheiden kann, dass ich frei bin. Und das ist das, was mir gut tut, wo ich glücklich bin. Und ich kann heute sagen, mit 67 Jahren, ja, ich bin glücklich. Ich bin, ja, ich hätte das unterschrieben. Wenn jemand mir einen Zettel hingelegt hat, hätte ich gesagt, möchtest du mit 67 die Familie haben, möchtest du mit 67 da und da leben, möchtest du mit 67 das haben, dann würde ich sagen, tack, würde ich
Haken
unterschreiben.
dran, genau so.
Super, genau so.
Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist tatsächlich schon fast die Beantwortung meiner Abschlussfrage. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einem Satz, einen Gedanken, einen Tipp mitgeben?
Ja, ich habe mal so ein Lebensmotto gehabt, das heißt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Also das heißt, alles, was ihr nicht ändern könnt, lasst es los. Und alles, was ihr ändern könnt, ändert's. Oder? Also das ist eigentlich so der Grundsatz, oder? Und nicht die anderen sind schuld, ihr selber. Man selbst ist für das verantwortlich, für alles. immer bei sich selber anschauen, sich selber analysieren. Oder nach jedem Spiel habe ich das erste, was ich gemacht habe, ist immer, was war gut heute und was war nicht gut? Und was war von dem, was nicht gut war, was kann ich ändern, oder? Und das habe ich versucht zu ändern.
Sag mir noch mal ganz kurz das Motto. Das war so schön, das will ich noch mal wiederholt haben.
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist.
Und mit diesen Worten schließen wir heute die Podcast-Folge ab. Lieber Urs, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Einen schöneren Abschluss konnte ich gar nicht finden. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder bei der nächsten Folge reinschaltet. Es bleibt spannend. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ganz herzlichen Dank. Ciao.